Frage nach dem Sinn: Ist jeder eigentlich seines Glückes Schmied? Das hier ist Dennis Rodman. Dennis Rodman hatte es geschafft, er hatte es wirklich geschafft. Er kam aus sehr armen Verhältnissen, aber war einer der größten Stars im US-Basketball. Er hatte mit seinem Team zweimal hintereinander die US-Meisterschaften gewonnen. Er wurde zweimal hintereinander zum wertvollsten Spieler der Saison gewählt. Dennis Rodman war ganz oben angekommen. Er hatte alles, was man sich eigentlich nur so träumen kann. Erfolg, Reichtum, Status, Gesundheit, Freunde, eine Frau, das erste Kind. Aber vermutlich ist es nur dank des Eingreifens der Polizei, die seinen Wagen nachts auf einem leeren Parkplatz entdeckt hatte, dazu gekommen, dass Dennis Rodman sich nicht das Leben genommen hat, auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Die Polizei fand ihn in seinem Wagen, neben ihm ein geladenes Gewehr, und im Vorwort seiner Biografie, Bad As I Wanna Be, da schreibt Rodman, Dennis Rodman, über diese Nacht, als er im Auto saß. Es war eben kurz nach der zweiten Meisterschaft, beziehungsweise nachdem er zum zweiten Mal wertvollster Spieler geworden ist. Es war kurz nach der Geburt oder der Hochzeit, seiner ersten Hochzeit. Sie hatten schon zusammen ein Kind. Er schreibt eben über diese Nacht, der im Auto saß, über seine Selbstmordgedanken, die er hatte, über seine Sinnkrise, über seine Orientierungslosigkeit und über das Eingreifen der Polizei. Heute Abend geht es um die Frage nach dem Sinn im Leben, und für mich ist es kaum nachvollziehbar, wie jemand wie Dennis Rodman, der doch irgendwie alles hatte, was man sich menschlicherweise nur wünschen kann, dass er keinen Sinn mehr im Leben sah. Dass er so tief ins Zweifeln hineingekommen ist, dass er überlegt hat, es ist besser, sich das Leben zu nehmen, als da weiterzumachen, wo ich stehe. Obwohl er sich fast alles leisten konnte und mehr besaß, als wir alle hier im Raum vermutlich zusammen, ist doch interessant, dass ihm offensichtlich etwas fehlte. Trotz allem Besitz, trotz aller Fülle um ihn herum, gab es eine große Leere in ihm. Die Frage nach dem Sinn im Leben, die ist in so vielen Büchern, Filmen, Liedern, Theaterstücken und anderen Dingen behandelt worden. Viele weise, kluge Menschen haben versucht, darauf eine Antwort zu geben. Und das werde ich heute Abend nicht in 20 Minuten schaffen, darüber fundiert Auskunft oder tiefgründig Auskunft geben zu können. Das tiefgründig darstellen zu können, was der Sinn des Lebens ist. Aber ich will versuchen, heute Abend ein paar Blitzlichter zu geben oder ein paar Hinweise zu geben, in eine Richtung zu weisen, von der ich überzeugt bin, dass sie uns in die richtige Richtung führen. Und ich möchte gerne am Anfang mit einer Art, wie soll ich sagen, einer Art Test oder Versuch mit euch, mit Ihnen, ja, anfangen. Und ich bitte Sie jetzt, sich mal darauf einzulassen. Es sind drei ganz kurze Aufgaben und die sollen uns helfen, in diese Thematik weiter reinzukommen. Ja, ich bitte Sie jetzt, sich mal darauf einzulassen. Wir sind ja unter uns, ja, hier unten im Keller kriegt auch keiner mit und so. Von daher, also meine erste Aufgabe relativ einfach. Bringen Sie sich doch einfach mal zum Lächeln. Lächeln Sie doch einfach mal. Kurz, ja? Nettes, freundliches Lächeln. Okay, vielleicht noch mehr als nur die drei, die ich sehe oder so. Einfach mal nett, freundlich lächeln. Ist ja eigentlich doch gar nicht so schwer, oder? Und trotzdem, wenn man das so, ich weiß nicht, wie ging es jetzt so, ja? Wenn man so auf Kommando lächeln soll, ist es dann ein ehrliches, echtes Lächeln oder ist es schon irgendwie, naja, kommt man sich ein bisschen komisch dabei vor. Wie beim Foto machen, bei Passwort darf man ja nicht mehr lächeln. Früher sollte man lächeln, aber heute nicht mehr. War es doch irgendwie vielleicht erzwungen, ja, wenn ich hier vorne sage, so jetzt lächeln Sie doch mal. Ich mache es noch ein bisschen schwieriger, bitte Sie sich darauf einzulassen. Als nächstes bitte ich Sie, sich einfach mal zum Lachen zu bringen. Dass Sie einfach mal lachen, ein fröhliches, glückliches, gern auch lautstarkes Lachen. Ja, noch ein bisschen mehr, vielleicht auch da hinten, da hört man noch gar nichts so. Ja, super, das war doch mal ein richtig authentisches Lachen. Dankeschön, vielleicht einen kleinen Applaus dafür. Auch das ist doch irgendwie eigentlich eine leichte Aufgabe, zu lachen. Aber irgendwie doch ist es komisch. Also wenn man einfach, warum soll man einfach so loslachen? So auf Kommando. Ist, glaube ich, schon ein bisschen schwerer, als einfach zu lächeln. Lächeln ist einfacher, als dann noch zu lachen. Wirkt irgendwie noch gekünstelter, wenn es keinen echten Grund dafür gibt. Meine dritte Aufgabe, jetzt fühlen Sie sich doch einfach mal so richtig glücklich. Fühlen Sie sich einfach mal so richtig glücklich, von ganzem Herzen, einfach glücklich sein. Würde mich interessieren, wem das jetzt richtig gelungen ist, wer sich jetzt gerade so richtig überströmt fühlt vom Glück. Ohne es zu wissen, ich vermute mal, dass es nicht gut gelungen ist. Weil wir irgendwie, wir haben nicht so einen Schalter in uns, den wir umlegen können und sagen können, jetzt fühle ich mich glücklich aber. Freude und Glück sind Reaktionen auf unsere Umstände. So wie Lächeln und Lachen auch. Man kann sich nicht künstlich glücklich fühlen. Das funktioniert nicht so richtig. Man kann künstlich lächeln, man kann künstlich lachen, aber man kann sich nicht so richtig künstlich glücklich fühlen. Echtes, ehrliches Lächeln oder Lachen sind eine Reaktion. Eine Reaktion auf fröhliche, glückliche Begegnungen, auf glückliche Erlebnisse oder Momente. Wir lächeln, wenn wir einem guten Freund oder einer Freundin begegnen. Wir lachen über einen guten Witz, eine komische Situation. Lächeln und Lachen sind Antworten auf Dinge außerhalb unserer selbst. Man kann auch manchmal über sich selber lachen. Aber dann ist es eben auch wieder dasselbe, dass man irgendwie auf etwas reagiert. Wenn ich mir selber einen Witz erzähle, lache ich selten dabei. Wenn ich dabei lache, dann meistens deshalb, weil ich mich an eine Situation erinnere, wo sich vielleicht jemand dabei in die Hose gepinkelt hat beim Erzählen oder so. Aber wenn ich mir selbst vorm Spiegel einen Witz erzähle, ich lache normalerweise nicht dabei. Was mich glücklich macht, und wer ist nicht gerne glücklich, das bin ich nicht selber, sondern zum Beispiel meine Frau, meine Kinder, meine drei Töchter. Meine Arbeit macht mich glücklich. Wenn ich ein Ziel erreicht habe, das macht mich glücklich. Ein Schnäppchen bei eBay zu machen, der Sieg damals gegen die Bayern im Pokalfinale. Das sind Dinge, die mich, wo ich merke, da bin ich glücklich hinterher. Da bin ich euphorisiert. Ich glaube, keine Frage, der Mensch möchte in seinem Leben eigentlich glücklich sein. Seit der Antike war das eine der zentralen Antworten auf die Frage nach dem Sinn. Ja, und heute Abend geht es um den Sinn. Seit der Antike, seit Aristoteles und so, war das eine der zentralen Antworten auf die Frage, was macht den Menschen glücklich? Was ist der Sinn des Lebens? Und dann war eine der zentralen Antworten, glücklich zu sein. Aber eben, und das ist ja das Sonderbare, wir können unser Glück gar nicht selber erzeugen. Wir können es gar nicht selber produzieren. Wir können es nicht erzwingen. Ich glaube sogar im Gegenteil. Viktor Frankl, ein österreichischer Neurologe und Entwickler der Logotherapie, der als Jude das KZ überlebt hat, der schrieb mal Folgendes in einem Buch über den Sinn des Lebens. Je mehr der Mensch nach Glück sucht, umso mehr verjagt er es auch schon. Um dies zu verstehen, brauchen wir nur das Vorurteil zu überwinden, dass der Mensch im Grund darauf aus sei, glücklich zu sein. Was er in Wirklichkeit will, ist nämlich, einen Sinn dazu zu haben. Einen Sinn, glücklich zu sein. Und hat er einmal einen Sinn dazu, dann stellt sich das Glücksgefühl von selbst ein. Mit anderen Worten, Glück muss erfolgen und kann nicht erzielt werden. Der Sinn dazu muss gefunden werden und kann nicht erzeugt werden. Es kamen einmal mehrere religiöse, erfolgreiche, wohlhabende, angesehene und eben vor allem religiöse Menschen zu Jesus. In der Bibel werden sie Pharisäer genannt. Und sie fragten Jesus genau eben nach diesem Sinn, nach dem Grund des Lebens, worauf kommt es im Leben eigentlich wirklich an? In ihrer Sprache und ihrer Kultur stellten sie diese Frage etwas anders, als wir es vielleicht heute stellen würden, sondern sie fragten, Jesus, was ist das höchste Gebot im Gesetz? Das war ihre Frage nach dem Sinn des Lebens. Damit wir das verstehen, will ich versuchen, ein paar Hintergrundinfos zu geben. Die Juden nannten das Gesetz, von dem hier die Rede ist, das nannten die Juden Tora. Und das ist die Tora, ist die Gesamtheit der Gebote und Verbote Gottes, also die ersten fünf Bücher Mose und deren Zusammenfassung. Und die Gebote oder die Gesetze, also, und die Gesetze, die Tora zu halten, Tora zu leben, so nannte man das. Ich will Tora leben, so nannten sie das. Das war das Ziel. Das war Sinn oder Grund des Lebens. Denn die Tora zu halten, nach der Tora zu leben, nach den Gesetzen Gottes zu leben, das führte zum Frieden, zum Glück, zum Wohlsein, zu einem erfüllten, glücklichen und schließlichen ewigen Leben, weil man im Frieden mit Gott, mit sich selber und mit den Mitmenschen ist. Deshalb war es so wichtig, nach dem Gesetz zu leben, Tora zu leben. Es gab damals ein bekanntes Sprichwort, das folgendermaßen lautete, dass die Juden sagten, die Tora ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Manche kennen das vielleicht aus einem anderen Zusammenhang, dass Jesus das gesagt hat. Jesus münzt das hier um, an einer anderen Stelle auf sich selber. Aber die Juden hatten so ein Sprichwort, das gesagt, die Tora, also das zu leben, was dort steht, was Gott geboten hat, das ist der Weg zum Glück, das ist die Wahrheit, die einen frei macht, das ist das Leben, was einen erfüllt. Nun gab es allerdings, oder gibt es ja immer noch in jüdischer Tradition, genau 613 Gebote. 613 Gebote. Die eine Hälfte davon sind Verbote, Dinge, die ich nicht tun darf. Und das andere sind Gebote, Dinge, die ich tun soll. Und diese Gebote alle zu halten, alle diese 613 Gebote immer im Blick zu haben und sie alle zu halten, das schien unmöglich zu sein. Das sahen eigentlich alle Theologen ein. Da waren sie sich alle einer Meinung zu sagen, alle diese 613 Gebote, die kann man gar nicht alle gleichzeitig im Blick behalten. Und von daher hat man überlegt, die Gebote, die Gesetze in leichtere und in schwerere, in höhere oder niedrigere einzuteilen. Dabei waren die schweren bzw. die höheren, die waren natürlich unbedingt einzuhalten. Und die Theologen diskutierten darüber, was sind denn jetzt diese hohen Gebote, die uns dazu bringen, diesen Frieden, dieses Glück, dieses Leben zu führen? Welche Gebote sind denn wichtiger als die anderen? Manche meinten zum Beispiel die Beschneidung, die im Volk Israel wichtig war. Weil sie sagten, das ist das Zeichen dafür, dass man zu Gott gehört. Das Bundeszeichen, das sogenannte Bundeszeichen nannten sie das. Die Beschneidung des männlichen Kindes. Sagen, das ist doch vielleicht das höchste Gebot. Das darf man auf keinen Fall weglassen. Andere dagegen meinten, nein, noch wichtiger sind vermutlich die Opfervorschriften. Weil man Opfer darbringt, um sozusagen, um die Schuld der Menschen loszuwerden. Und das sei doch wichtig, dass man von der Schuld los wird, dass man im Reinen ist wieder mit Gott. Und deshalb ist die genaue Einhaltung der Opfergebote so extrem wichtig. Und so entstand die Diskussion darüber, was ist eigentlich wirklich wichtig? Welche Gebote muss man halten, um ein tiefes, sinnerfülltes, glückliches, im Frieden mit Gott, mit sich selber und mit den anderen Menschen im Eingang sich befindendes Leben zu führen? Jesus war jetzt also an der Reihe, dass sie ihm die Frage gestellt haben. Dass sie gesagt haben, Jesus, was sagst du eigentlich in dieser ganzen Diskussion? Was ist deine Meinung dazu? Was sagst du, Jesus? Was meinst du, welches ist das höchste, das schwerste Gebot, das wir unbedingt einhalten müssen, um Tora zu leben, um im Frieden, im Einklang mit Gott, dem Schöpfer zu leben, ein glückliches, sinnerfülltes Leben zu haben? Zu dem, was Jesus gesagt hat, komme ich gleich. Ich will vorher Ihnen noch das hier zeigen. Ist vermutlich bekannt, ist Toblerone. Ich habe ein paar Jahre in der Schweiz gelebt und die Schweizer sind durchaus stolz auf ihre Schokoladen und Toblerone ist nach Aussage der Firma Tobler die bekannteste Schokolade weltweit, die bekannteste Schweizer Schokolade weltweit. Und die Schweizer haben mir immer gerne erzählt, ja eben als der hieß Theodor Tobler, als er 1908 diese Schokolade auf den Markt gebracht hat, da hatte er eigentlich, die war gedacht für den Export ins Ausland, vor allem ins englischsprachige Ausland. Und weil es seine erste Schokolade war, nannte er sie Tobler, wie sein Nachname, One. Und wer es gekauft hat, waren die Deutschen und die konnten das nicht richtig lesen und die haben halt statt Tobler One, haben sie es aneinandergehängt, haben Toblerone gelesen. Und darüber haben die Schweizer sich immer lustig gemacht. Ich glaube, es ist eine Legende, die nicht stimmt, aber die Schweizer haben es mir immer unter die Nase gerieben und gesagt, wie doof wir doch sind, wir Deutschen. Anyways, also, Tobler, der Theodor Tobler, hatte eben von Anfang an diese witzige Idee, seine Schokolade nicht flach zu machen, wie andere Schokoladen waren, sondern in einer dreieckigen Form, inspiriert mit Sicherheit eben von den Bergen. Von Anfang an gab es also diese besondere dreieckige Schachtel, in der sich diese Schokolade befindet. Und ich finde persönlich nämlich, dass diese Schachtel, dass sie ein guter Vergleich ist zu unserem Leben oder dass sie uns helfen kann, über unser Leben nachzudenken. Denn, und jetzt kommt Folgendes, denn entweder ist unser menschliches Leben ein reines Zufallsprodukt, rein natürlicher Zufallsprodukt, eine glückliche oder unglückliche, je nachdem, wie man das sieht, aber auf jeden Fall willkürliche Mischung und Zusammensetzung von Atomen, wo keine größere Kraft von außen irgendwie eingewirkt hat, sondern einfach nur, so ist es halt passiert. Oder aber, unser menschliches Leben ist doch nicht ganz so zufällig. Und es steckt doch eine Idee dahinter, es steckt doch ein Gedanke dahinter. In dem Ganzen steht doch eine Art Plan, ein Gedanke, ein Ziel. Hinter dieser Schachtel, die der Heinrich Tobler entworfen hat, steht eine Idee. Ein liebevoller Gedanke, ein lustiger Gedanke. Diese Schachtel wurde dazu konzipiert und geschaffen, um was darin aufzunehmen? Schokolade. Dreieckig geformte Schokolade. Toblerone. Nichts anderes füllt diese Schachtel so sehr aus wie Toblerone. Nichts anderes sozusagen füllt sie so sehr aus und lässt sie zu ihrer Bestimmung kommen als Toblerone selber. Ich kann natürlich das rausnehmen und kann andere Sachen reintun. Ich kann sie sogar mit Bauschaum ausfüllen und sagen, dann ist er auch gut ausgefüllt. Aber dann entspricht diese Schachtel nicht ihrer Bestimmung. Was die Schachtel am allermeisten ausfüllt und zu ihrer Bestimmung führt, ist, wenn sie gefüllt ist mit Toblerone, mit Schokolade. Wenn das menschliche Leben nicht nur Zufall ist, sondern die Idee Gottes, eine liebevolle Idee Gottes, wenn der Mensch nach dem Bild Gottes geschaffen ist, wie es die Bibel sagt, dann ist doch die Frage, was eigentlich unser Leben ausmacht. Was uns ausfüllt. Was es ist, das uns zu unserer Bestimmung führt. Was uns zu dem führt, warum wir eigentlich da sind. Worauf kommt es dann im Leben wirklich an, wenn wir nicht nur Zufall sind? Welches Gebot ist dann das Wichtigste? Ist es die Liebe? Ist es die Familie? Der Besitz, die Gesundheit, die Arbeit. Worauf kommt es im Leben wirklich an? Was füllt uns am allermeisten aus? Wozu sind wir gedacht? Jesus, was ist deine Antwort auf diese Frage? Und hier kommt die Antwort von Jesus. Jesus antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Und ebenso wichtig ist aber das zweite. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Nichts füllt dein Leben so sehr aus wie die liebevolle Beziehung zu Gott. So wie nichts anderes eine Toblerone-Schachtel so sehr ausfüllt und seiner Bestimmung zuführt wie Toblerone selber, so ist das bei uns Menschen mit einer liebevollen Beziehung zu Gott. Nichts füllt uns so sehr aus wie eine liebevolle Beziehung zu Gott, dem Schöpfer. Und dazu gehört, und das spricht Jesus an, eben, dass auch eine liebevolle Beziehung zu anderen Menschen und auch zu uns selber. Wie gesagt, klar, man kann, so wie ich eine Toblerone-Schachtel mit allem Möglichen füllen kann, so kann man auch das eigene Leben mit anderen Sachen füllen. Nach einem anderen Sinn suchen. Eben Familie, Arbeit, soziales Engagement, Sport, Musik, was auch immer. Und das ist ja so, das ist ja nicht, dass Gott dagegen wäre. Aber wenn es der Sinn, der Inhalt, der Grund, egal wie du es nennen willst, deines Lebens ist, dann bist du zwar in der Tat deines Glückes Schmied, wenn du das selber entscheidest, wie du dein Leben füllen willst, aber ich bin davon überzeugt, dass Frankl recht hat, am Ende trägt das nicht. Am Ende trägt das nicht. Wir können unser Lebensglück nicht selber erzeugen. Es muss von außen zu uns kommen. Lebensglück wird folgen, wenn der Sinn des Lebens gefunden wurde. Nichts füllt dich so sehr aus wie eine liebevolle Beziehung zu Gott. Der französische Mathematiker Blaise Pascal hat einmal Folgendes gesagt. Jeder Mensch hat in seinem Herzen ein Loch, in das nur Gott hineinpasst. Und nichts weniger als Gott kann dieses Loch ausfüllen. In einer liebevollen Beziehung zu Gott, unserem Schöpfer, zu stehen, sich von ihm lieben zu lassen, Liebe zu empfangen und seine Liebe zurückzugeben und weiterzugeben. Das füllt unser Leben aus wie nichts anderes auf dieser Welt. Und in Jesus, da zeigt sich genau eben diese Liebe Gottes. Im Johannesevangelium, im Neuen Testament heißt es an einer Stelle, so sehr hat Gott die Welt, also die Menschen, geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, ewiges. Das ist im hebräischen Denken nicht ein Leben, was erst nach dem Tod beginnt, sondern was hier schon beginnt und sich dann nach dem Tod fortsetzt. Es ist ein erfülltes, ein sinnstiftendes, ein Leben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab. Darum geht es, die liebevolle Beziehung zum Vater. Und wir können daran sehen, was er für uns getan hat in Jesus, wie sehr er uns liebt. Was es bedeutet, an Jesus zu glauben und was Jesus für uns als Christen bedeutet, dazu werde ich an den kommenden Abenden deutlich mehr sagen. Deshalb will ich Sie jetzt an der Stelle gerne noch einmal ermutigen, wiederzukommen an morgen oder an den anderen Abenden. Für heute Abend ist das wichtig, dass Sie verstehen, der Grund und Sinn des Lebens, was das Leben in der Tiefe glücklich macht, das ist die liebevolle Beziehung zu Gott. Das ist die Beziehung zu unserem Schöpfer, den wir in der Bibel den Vater nennen. Als nächstes, die Band wird jetzt nach vorne kommen, wird ein Lied spielen, ein Lied, das über Jesus, das von Jesus handelt, das davon spricht, so ist Jesus oder das ist Jesus. Während dem Lied lassen wir zwei Körbchen durch die Reihen gehen. Und darin sind, war meine Hoffnung, wir finden so kleine Toblerones. Wir haben, ich weiß nicht, wie viele Läden heute in Dresden abgegrast, haben sie nicht gefunden. Deshalb müssen wir Ersatz in Kauf nehmen, aber das funktioniert irgendwie trotzdem, glaube ich. Da ist eine Schokolade drin und an dieser Schokolade hängt ein Zettel dran. Da ist zum einen das Zitat von Blaise Pascal. Und zum anderen ist dort ein kleines, ganz einfaches, kurzes Gebet, steht damit drauf. Da steht, als vielleicht eine Antwort auf das Zitat von Blaise Pascal: Gott, komm du in mein Herz. Gott, sei du der Grund und der Sinn meines Lebens. Nichts füllt uns so sehr aus, nichts führt uns so zu unserer Bestimmung als Menschen, wozu wir da sind auf dieser Erde, als eine liebevolle Beziehung zu Gott, dem Schöpfer, dem Vater im Himmel. Wenn Sie wollen, wenn jetzt diese zwei Körbchen rumgehen, dann nehmen Sie sich gerne so eine Schokolade raus, essen die Schokolade, jetzt gleich oder zu Hause, stellen Sie sich vor, es sei eine Toblerone und denken dann vielleicht nochmal über den Abend nach. Und vielleicht lesen Sie nochmal dieses Zitat, sprechen dieses Gebet und machen es zu Ihrem eigenen Gebet. Vielleicht kann auch das Nehmen der Schokolade mit dem Zettel auch ein Zeichen gegenüber Gott sein und zu sagen, hey Gott, ich eigne mir das jetzt mal an und will das zu meinem Gebet machen und sagen, Gott, komm du in mein Herz hinein. Sei du der Grund und der Sinn meines Lebens. Also wenn die gleich rumgehen, Sie sind eingeladen, sich eins rauszunehmen, als Gedankenstütze nochmal über den Abend nachzudenken, zu Hause gerne, und daraus eben aus diesem kleinen Gebet ihr eigenes Gebet zu machen. Vielen Dank fürs Zuhören. Gottes Segen. Wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. Die Band.